Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Stefan Walser ist 43 Jahre alt. Stefan Walser ist nicht verwandt mit dem im Juli verstorbenen Schriftsteller Martin Walser, auch wenn Stefan Walser ihn mehrfach zitiert. Etwa in seinem Buch »Fehlt Gott? Eine Spurensuche«. Stefan Walser ist Juniorprofessor für Fundamentaltheologie und christliche Identitäten an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Bonn. Und was ihn noch auszeichnet, er trägt den braunen Habit, das Ordensgewand der Kapuziner, auch wenn er hier und heute mir gegenüber sitzt mit blauem Hemd, Strickjacke und einer Jeans. Noch ein paar Infos zur Person. Stefan Walser ist im schwäbischen Ravensburg geboren, hat Theologie in Münster und Rom studiert, wurde 2006 Kapuziner, hat 8 Jahre später die ewige Profess abgelegt, sich also an den Orden für immer gebunden. 2015 wurde er Priester. Als solcher hat er unter anderem gearbeitet in München, bevor er dann vor einem Jahr an die Uni Bonn ging. Schön, dass Sie jetzt hier sind. Guten Tag, Herr Walser, oder wie Katholiken sagen, guten Tag, Bruder Stefan.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Herr Walser, ich bleibe beim bürgerlichen Namen und frage Sie, wie das zusammengeht. Es gibt ja vermutlich einige hundert Theologieprofessoren und Professorinnen in Deutschland und rund 110 Kapuziner. Sie dürften also der einzige Kapuziner-Theologieprofessor in Deutschland sein. Wie geht das zusammen? Lehre, Forschung und Ordensleben, das ja geprägt ist von Gebetszeiten, von Gemeinschaft und einem einfachen Lebensstil.
Das geht sehr gut zusammen. Mir jedenfalls geht es gut. Und es ist auch nicht ganz so neu. Es gab schon im Mittelalter in Paris an den Universitäten Mitbrüder Franziskaner, die Lehrstühle hatten. Es geht ganz gut, weil als Ordensmann und Kapuziner vieles möglich ist und man auch sein Talent ausleben kann. Ich bin jetzt seit 17 Jahren bereits Kapuziner und habe Verschiedenes gemacht, war in der Seelsorge, in der Ausbildung junger Mitbrüder. Und als ich damals vor 17 Jahren angefangen habe, waren einige mit mir unterwegs. Und einer von denen hat seine Berufung als Pförtner entdeckt, der also Menschen willkommen heißt. Einer von denen leitet jetzt eine Obdachloseneinrichtung. Und ich bin einfach meiner Leidenschaft nachgegangen, einfach mit dem Theologiestudium nie aufzuhören, sondern immer weiterzumachen bis jetzt. Außerdem ist es ja auch so, es gibt überall Nachwuchsmangel in der Kirche und deswegen, wenn man es jetzt mal ein bisschen positiv und ein bisschen humorvoll nimmt, werden überall Leute gebraucht, also kann man das machen, worauf man wirklich Lust hat.
Kommen wir jetzt auf Ihr Buch, Fehlt Gott? Sie versehen das mit einem Fragezeichen. Fehlt Gott? Angesichts des unermesslichen Leids in der Ukraine, in Israel und in der Folge im Gazastreifen könnte man natürlich auch ein Ausrufezeichen dahinter machen. Also Gott fehlt, Ausrufezeichen.
Ja, das ist richtig. Ich habe mit dem Titel Fehlt Gott? Fragezeichen versucht zu beschreiben, eine Situation von Glaubenden, auch eben nicht von Atheisten, sondern von Glaubenden, die sehr zentral ist für die jetzige Zeit, die, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen umfasst. Dieses Fehlt Gott verstehe ich nicht so klassisch als die Theodizee-Frage, warum handelt Gott nicht, wo Leid geschieht. Ich verstehe es auch gar nicht so sehr im Sinne jetzt von Säkularisierung, alles wird weniger, wo ist noch der Glaube in unserer Welt und so. Sondern ich verstehe es eigentlich eher spirituell, persönlich, dass selbst Glaubende oder Leute, die mal geglaubt haben, sich immer wieder fragen, und zwar nicht nur aufgrund von Leitsituationen, sondern überhaupt, wo ist eigentlich dieser Gott? Ich glaube, das kennzeichnet so ein Marker für unsere Gesellschaft. Und für mich ist das, diese Frage, fehlt Gott, eher wie so eine Vermisstenanzeige. Weil es klingt ja erstmal gottlos, fehlt Gott so, aber ich glaube, wer diese Frage noch stellt, ob Gott vielleicht fehlt, der hat ja schon irgendwie eine Sehnsucht und eine Beziehung. Ja, also das ist wie wenn ich merke, dass ein Mensch mir fehlt, weil er gerade nicht da ist, ist es eigentlich ein starker Liebesbeweis. Und so verstehe ich eigentlich dieses Fehlt Gott wie so ein Vermissen dessen, dass Gott eigentlich nicht so da ist, wie ich ihn mir vielleicht gerne da wünschte.
Vermisstenanzeige, das ist ein schönes Stichwort. Ja. Ich denke, da könnten wahrscheinlich, egal ob konfessionsfrei oder hinduistisch oder muslimisch, könnten wahrscheinlich viele Hörer nicht nur einen Haken hintermachen, sondern sie würden, glaube ich, auch gerne eine Vermisstenanzeige aufgeben, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, genau. Was mich am meisten beschäftigt als Theologe im Moment ist eben die Frage, wem fehlt eigentlich Gott noch? Oder gibt es Menschen, die sagen, mir würde gar nichts fehlen, also mir fehlt auch nichts, wenn es Gott nicht gibt? Und das muss ich natürlich schon auch wahrnehmen. Es gibt eine große Zahl von Menschen, die sind also weder gläubig, noch sind die atheistisch oder zweifelnd, sondern das ist einfach nicht deren Thema und denen fehlt halt auch nichts. Und das muss ich auch erstmal so zur Kenntnis nehmen. Und theologisch sprechen wir dann von Indifferenz, also von einer gewissen Gleichgültigkeit von religiösen Fragen. Und mich interessieren eigentlich nicht die Leute, ob die jetzt starkgläubig sind oder weniggläubig oder selbst, ob jemand leidenschaftlich Atheist ist. Selbst, also wenn jemand mit Leidenschaft die Gottesfrage stellt in der heutigen Zeit, das finde ich sehr respektabel und das sind eigentlich die Themen, die mich interessieren.
Ich habe ja schon auf Martin Walser angespielt. Ja. Lassen Sie uns mal eines jener Zitate hören von Martin Walser, auf den Sie sich beziehen, vorgetragen von Rainer Delfenthal.
Wenn ich von einem Atheisten und sei es von einem Bekennenden höre, dass es Gott nicht gebe, fällt mir ein, aber er fehlt mir.
Und weil es so einfach klingt und zugleich so komplex, vielleicht noch einmal um der Redundanz willen leicht anders interpretiert.
Wenn ich von einem Atheisten und sei es von einem Bekennenden höre, dass es Gott nicht gebe, fällt mir ein, aber er fehlt mir.
Wie deuten Sie, Herr Walser, diesen Satz in all seiner Vieldeutigkeit, Ambivalenz, Offenheit?
Also Martin Walser steht ja nicht in der Gefahr, als irgendwie frömmlerisch oder bigott zu wirken, ganz und gar nicht. Aber er ist ein Sehnsuchtsmensch. Und ich glaube, er ist genau dieser Typus Mensch, um den es mir geht, für den vielleicht Gott noch eine Frage ist, selbst in der Abwesenheit. Und ich will jetzt nicht damit kokettieren, dass ich eben auch den Namen Walser trage, aber wir kommen halt aus derselben Gegend, vom Bodensee, und vielleicht ist es auch ein bisschen so ein Typ Mensch, so, der den See sieht und vielleicht sich das Meer wünscht oder das darüber hinaus wünscht oder der auch im Nebel des Bodensees vielleicht melancholisch wird. Und ich deute Walser so, dass er eben zumindest auch von der Tradition herkommt, dort in dieser Gegend, wo der Gottesglaube stark war. Man sieht es noch an den Barockkirchen. Und irgendwie ist da etwas verloren gegangen, aber dieser Nachhall, selbst dieser Nachhall ist noch schön. Und auch wenn Martin Walser jetzt im Gegensatz zu mir sich nicht dahin schwingen kann, zu sagen, ja, ich glaube an diesen Gott, hat er dennoch noch dieses Vermissen und diese Sehnsucht. Übrigens war ich diesen Sommer im Urlaub beim Grab von Martin Walser am Bodensee, direkt mit Blick auf See. Also so eng ist die Beziehung dann doch. Und da habe ich überraschenderweise ein Blumengesteck gesehen mit einer Grabschleife von Arnold Stadler.
Nein.
Dem Schriftsteller und Poeten und Psalmübersetzer.
Die waren aber auch befreundet,
die
oder?
Die waren befreundet. Genau, Stadler einiges jünger, aber auch befreundet in dieser Sehnsucht. Und irgendwie möchte ich den Stadler noch als Dritten mit in den Bund sozusagen dazu nehmen. Von Stadler gibt es auch so einen Satz, der mich sehr bewegt. Da sagt er an einer Stelle mal, was ist Glück? Nachher weiß man's. Das finde ich einen großartigen Satz. Also so im Nachhinein weiß man's. Und das ist eigentlich auch ein sehr religiöser Satz. Also von Gott wird ja in der Bibel oft gesagt, dass man nur seinen Rücken sieht oder dass er vorbeizieht an den Häusern Israels. Pessach heißt vorbeiziehen. Und sozusagen so im Rückblick zu merken, da ist doch eigentlich ein Wink gewesen. So. Also nachher weiß man's, dass da was Besonderes war. Das ist so dieser Sehnsuchtsmoment, dieses Vermissen Gottes, was ich sehr spannend finde.
Von Pessach und Arnold Stadler nochmal zurück zu Martin Walser. Ja. Der Satz, den wir eben zweimal gehört haben, der könnte aus meiner Sicht auch von einem mittelalterlichen Mystiker stammen, der zeitlebens Gott sucht. Oder ist Ihnen diese These zu steil?
Nee, das könnte man durchaus so sehen, weil die dunkle Nacht des Glaubens gab es im Mittelalter oder im 16. Jahrhundert bei Johannes vom Kreuz. Auch die negative Theologie, die das noch mal ein bisschen spekulativer, wissenschaftlicher versucht. Also von daher, leider können wir Martin Walser nicht mehr fragen, aber ich sehe da schon auch Anklänge.
Stefan Walser, Ordensmann, Priester, Juniorprofessor im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Walser, Sie sind nicht nur in den Tiefen und Untiefen der Theologie unterwegs, sondern sie arbeiten ja auch ganz praktisch. Sie entwickeln auch in diesem Buch Konsequenzen aus dem Nachdenken über Gott und sein Fehlen, Fragezeichen. Eine ist die, dass sie sagen, es sollte weniger über Gott gepredigt werden. Oder ist das jetzt korrekt formuliert oder zugriffig?
Das ist genau korrekt formuliert, so lautet auch dieser Beitrag. Warum wir nicht über Gott predigen sollten, das habe ich natürlich bewusst so provozierend geschrieben, damit auch dieser Beitrag von jemandem gelesen wird, vor allen Dingen von Predigern und Predigern, warum wir nicht über Gott predigen sollen. Die Betonung, Sie haben es gerade schon richtig gemacht, liegt tatsächlich bei diesem Über. Zu meinen, ich könnte über Gott sprechen, also ihn sozusagen auf den Punkt bringen, mich in dem Fall ja auch über ihn zu stellen und ihn in Sprache zu bringen, halte ich eben für anmaßend. Ich plädiere eher dafür, da den Mund nicht zu voll zu nehmen und auch vor Glaubenden, also ja nicht vor Nichtglaubenden, sondern vor Glaubenden, vor denen ich predige, nicht zu tun, als wüsste eh jeder Bescheid. Naja, Gott kennen wir ja, ist ja bekannt. Und auch nicht so viel sachlich über Gott zu sprechen, also über Gott sprechen im Sinne von, ich sage jetzt in der Predigt, also Gott hat dich lieb und Gott ist so und Gott ist so, sondern eher eine Ahnung zu wecken, wie es auch Martin Walser sagt, eine Ahnung braucht man. Und das geht eben nicht, indem ich ganz, ganz häufig nur das Wort Gott sage, sondern indem ich Erfahrungen berichte, Erzählungen, indem ich Sehnsucht wecke und eben nicht versuche, über Gott zu sprechen, sondern eher Erfahrungen zu verdeutlichen, wo Gott vielleicht vorkommen könnte.
Nun haben wir beide ja jetzt nicht die Aufgabe, hier in dieser Sendung Prediger zu coachen oder Frauen und Männer in der Verkündigung. Aber wenn Sie vielleicht noch mal beschreiben, was Sie an Predigten im Jahr 2023 für problematisch halten, welche Defizite Sie sehen, dann könnte das ja auch noch mal erhellend sein.
Ich will jetzt gar nicht so sehr von Defiziten ausgehen. Wir haben eine veränderte religiöse Situation. Gott ist nicht selbstverständlich. Und deswegen reicht es nicht, einfach die alten Formulierungen, die früher vielleicht gezündet haben, einfach zu wiederholen, sondern man muss neue Worte finden, die meines Erachtens ein bisschen zurückhaltender sind und aber dadurch umso mehr Faszination vor Gott erschaffen. Man könnte vielleicht auch sehr fromm von Ehrfurcht oder Demut oder so sprechen und eben nicht nur Dinge sagen, die einfach hoffnungslos richtig sind, formuliere ich ganz bewusst so, die einfach hoffnungslos richtig sind, also wo man sagt, ja, das ist irgendwie so korrekt, aber die sind so steril und lösen auch nichts aus. Und ich mache mal eben ein Beispiel, ich kann natürlich sagen, Gott will euch alle trösten. Aber vielleicht zündet da nichts. Wenn ich aber eine Geschichte erzähle, was Trost bedeuten könnte und wie ein Mensch Trost erfahren hat, ich selber oder jemand anderes, und das dann in den Gotteshorizont irgendwie stelle mit behutsamen Worten, kann vielleicht bei den Hörerinnen und bei den Hörern etwas überschwappen, dass es tatsächlich erfahrbar und spürbar ist, was Trost heißt. Und das ist eben unendlich viel mehr als zu sagen, Gott übrigens steht schon in der Bibel, der ist tröstend oder so. Und genau das soll eigentlich Predigt ausmachen. Vielleicht auch im Gegensatz zur Wissenschaft, die ich ja auch betreibe, wo man Dinge auf den Punkt bringen muss, wo man erstens, zweitens, drittens argumentieren muss. Ich glaube, in der Predigt geht es mehr darum, eine konkrete Ahnung zu entwickeln, als eine korrekte Aussage zu treffen.
Es ist auf jeden Fall nicht das Plädoyer, über Tempo 100 oder über die Hautfarbe Gottes zu predigen.
Ganz und gar nicht. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum Gott in der Predigt fehlt. Und manches kann natürlich auch sein, dass man irgendwie Predigt verwechselt mit ihrem Auftrag, hier beim Deutschlandfunk Nachrichten irgendwie zu interpretieren und Feuilleton zu machen oder so. Ich würde auf jeden Fall dafür plädieren, Gott zum Thema zu machen, zum Inhalt zu machen, aber eben nicht, indem wir über ihn irgendwelche Aussagen treffen, sondern indem wir Erfahrungsräume teilen.
Stefan Walser, Kapuziner und Juniorprofessor für Theologie. Sie sind Fundamentaltheologe. Vor 40 Jahren hörte sich Fundamentaltheologie weniger heikel an als heute. Mit fundamentalistisch hat das nichts zu tun. Was ist für Sie die prägnanteste Definition dessen, was Sie tun? Was wollen Sie als Fundamentaltheologe?
Jetzt muss ich mal meinen Lehrer Jürgen Werbig zitieren, der einmal gesagt hat, Fundamentaltheologie hat sehr wohl mit Fundamentalismus direkt zu tun, weil das ist das Gegengift dazu. Das ist das Gegengift sozusagen. Fundamentaltheologie heißt eben, die Grundlagen des Glaubens, die Fundamente kritisch zu hinterfragen, sich mit dem Verstand diesen Dingen zu stellen, damit man eben nicht blind gläubig ist, sondern Rechenschaft gibt von der Hoffnung, die wir haben, aber eben auch Worte dafür findet, Argumente, Begründungen dafür findet, warum es sinnvoll ist zu glauben. Und in der Geschichte der Fundamentaltheologie hat das sehr viel mit Rationalität zu tun. Man musste und wollte aufweisen, dass der Glaube vernünftig ist. Und das ist bis heute mein Hauptgeschäft. Aber ich merke, dass in den letzten Jahren eine zweite Aufgabe neu dazukommt, nämlich nicht nur zu sagen, warum ist das rational, sondern auch, warum ist das relevant? Und dann bin ich wieder bei meinen aktuellen Forschungsthemen, nämlich warum soll es für Menschen relevant sein, das zu glauben, selbst wenn es vielleicht vernünftig ist. So. Da bin ich in meiner aktuellen Forschung sehr stark dabei, die Glaubensdynamiken der heutigen Zeit theologisch verstehen zu versuchen. Es war vielleicht immer so, aber wir sind heute sensibler dafür, dass Glauben natürlich eine Sachebene hat. Und die geht es darum, rational irgendwie zu begründen und zu durchleuchten und ins Wort zu bringen. Aber es gibt eben auch die Frage, und wieso glaubt ein Mensch das? Und in welcher Weise glaubt ein Mensch das? Und womit wir uns, glaube ich, zu wenig beschäftigt haben, ist, verschiedene Glaubensstile auch theologisch zu durchdenken und damit auch zu legitimieren. Also, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich glauben, auch innerhalb ihrer Biografie vielleicht. Gibt es mal eine tendenziell fundamentalistische Phase in einem gewissen Lebensalter, und dann wird der Glaube vielleicht weiter und toleranter und lässt Diversität zu, und diese Entwicklungen im Glauben, dass da zum Beispiel auch der Zweifel dazu gehört oder dass es auch Menschen gibt, die vom Glauben abfallen, was auch immer das heißen soll, also für die Gott irgendwann so fehlt, dass sie nicht mehr nach ihm fragen oder die so enttäuscht sind. Also diese ganzen Bewegungen, die eigentlich wir ja in unserer Gesellschaft, jedenfalls in Deutschland, wahrnehmen, die genauer mit einzubeziehen in die Theologie und eben nicht nur zu fragen, was wird da geglaubt, sondern auch, wer glaubt es, in welcher Ausrichtung, mit welcher Intensität, mit welcher Veränderung seines eigenen Glaubens.
Wenn wir jetzt hier so zusammensitzen, was sind Sie jetzt in diesem Moment mehr? Mehr Ordensmann oder mehr Wissenschaftler?
Die Frage kann ich gar nicht beantworten. Ich bin Mensch, ich bin Bruder Stefan, also ich verstehe mich sehr stark als der Ordensmann, der bin ich, das ist meine Lebensform. Das geht auch weit über den Beruf hinaus. Das ist mein Leben, für das ich mich entschieden habe, in dieser Gemeinschaft und in diesem Lebensstil, würde ich auch sagen. Und als solcher mache ich mir Gedanken, und gerade in diesem Gespräch jetzt merke ich, bin ich sehr stark selber auch Glaubender. Ich bin vielleicht mit meinen Erfahrungen als Seelsorger hier, weil ich solche Fragen nach Gott natürlich sehr, sehr häufig höre, gerade auch von Glaubenden. Und ich versuche das eben wissenschaftlich auch zu durchdringen.
Wenn jetzt ein konfessionsfreier Humanist das hört, der könnte sagen, was ist das für eine Wissenschaft, wenn sie so halbwegs im Dienst der Verkündigung steht? Was kontern Sie dann?
Das ist im Grunde eine relativ einfache Frage, weil viele Wissenschaften im Kontext der Praxis stehen. Ne? Also die Jura und Medizin ist auch dazu da, dass sie dann in der Praxis der Gesellschaft Menschen hilft. Dass die Theologie irgendwie was dann praktische Auswirkungen hat, das ist überhaupt nicht das Problem. Zum Glück hat sie das. Aber als Wissenschaft natürlich in einem geschützten wissenschaftsfreien Rahmen, nicht verzweckt. Aber diese Frage muss man sich eben auch in den Naturwissenschaften stellen, ob da schon die Firmen im Hintergrund sind. Und das muss man sich als Theologie auch stellen, ob sozusagen da schon Zwecke mit im Spiel sind oder ob man diese Freiheit hat, eben theologisch zu forschen, ergebnisoffen. Die andere Frage ist eher die nach den Voraussetzungen. Also ist der Glaube denn Voraussetzung, dass ich jetzt Theologie treiben kann? Da würde ich sagen, auch da ist es ähnlich wie bei anderen Wissenschaften. Also der Naturwissenschaftler hat ja auch die Natur erstmal als Vorausgabe, die er dann analysiert und durch Experimente irgendwie verständlich macht, aber die erschafft er ja nicht. Und ähnlich ist es in der Theologie eben auch so, dass wir eine religiöse Tradition, die es eben gibt, in dem Fall seit 2000 Jahren, und die einiges hervorgebracht hat an Gedanken, an logischen oder vielleicht auch manchmal an unlogischen, dass wir diese Tradition befragen, aber auch aus einer gewissen Binnenperspektive, weil auch das ist in anderen Wissenschaften so, wenn man Feldforschung macht, man sieht eben mehr, wenn man wirklich nah herangeht an den Gegenstand. Man ist nicht der beste Wissenschaftler, wenn man eine möglichst große Distanz hat, sondern man kann auch ein bisschen Leidenschaft für die Sache haben. Ne? Man würde auch niemandem, der jetzt Musikwissenschaftler ist, zu sagen, ja, aber du spielst ja selber Klavier, deswegen bist du ja da zu sehr involviert oder so, jetzt ein Klavierkonzert zu beurteilen. Und ähnlich sehe ich das für die Theologie auch. Also man kann mit dem, was man selber glaubt, durchaus das auch reflektieren. Nur eben, und das wäre jetzt noch zum Schluss ganz wichtig, mit wissenschaftlicher Methodik, mit transparenten Mitteln. Und es geht eben nicht in der Theologie zu sagen, aber an der Stelle ist es so, weil das glaube ich halt und das irgendwie, ich kann das nicht in Worte fassen oder nicht belegen oder so weiter. Also die Methoden der Wissenschaft angewandt für die eigene Glaubenstradition.
Eingangs haben wir über den Titel Ihres Buchs nachgedacht und an die Anlehnung des Stefan Walser an Martin Walser. Jetzt abschließend noch ein weiteres Zitat des Großschriftstellers zu unserem Thema. Sie zitieren dies in Ihrem Schlusskapitel.
Wer sagt, es gebe Gott nicht und nicht dazu sagen kann, dass Gott fehlt und wie er fehlt, der hat keine Ahnung. Einer Ahnung allerdings bedarf es.
Welche Ahnung hatte Walser?
Ich denke, Martin Walser hat so einen Nachklang einer Religiosität miterlebt. Vielleicht ist er aus seinen religiösen Kinderschuhen herausgewachsen, kann das für sich nicht mehr bejahen und hat aber eben dennoch die Ahnung, dass da was ist oder vielleicht war, was durchaus, ja, was Interesse in ihm weckt. Ich finde es einfach spannend, wenn Menschen für die Frage nach Gott, egal ob sie sie bejahen oder verneinen, ein Interesse haben zu sagen, das ist eine große Frage eigentlich. Und ich finde es auch interessant, wenn Menschen völlig desinteressiert sind, weil ich mir das nicht so gut vorstellen kann.
Dann finden
kann.
Sie alles interessant.
Ja, ich finde auch Desinteresse interessant am Glauben, weil das mir eher fremd ist. In meiner eigenen Biografie, wenn ich jetzt von Stefan Walser spreche, ist es auch so, dass Gott nicht immer klar war oder dass ich immer irgendwie das völlig bejahen konnte und so. Aber mir war eigentlich schon von relativ klein auf bewusst, dass das eine relativ große Frage ist. Und dass, wenn wir von Gott sprechen, dass es eben was Größeres ist als die meisten Dinge, über die wir so sprechen. Und selbst eben noch, wenn Gott fehlt und wenn man spürt, dass er fehlt, das ist eben eine sehr große Frage, mit der wir da zu tun haben. Und die Frage interessiert mich, wie Menschen diese Frage beantworten. Und Sie haben völlig recht, vielleicht interessiert mich alles. Ich interessiere mich auch für Menschen, denen das völlig gleichgültig ist.
Danke an Stefan Walser für dieses Gespräch über Ihr Buch Fehlt Gott? Eine Spurensuche, 148 Seiten, kosten 19 Euro. Stefan Walser ist Ordensmann, genauer Kapuziner, sowie Junior-Theologie-Professor an der Uni Bonn. Danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Danke für das Gespräch.